Normalerweise mache ich mir immer viel Gedanken und denke, ich brauche einen guten Einstieg für die Predigt, damit ich die Aufmerksamkeit der Leute kriege. Das lernt man auch so in der Schule. Ein Attention-Getter nennt man das. Aber heute habe ich gar keinen. Manchmal muss man einfach auch das sagen, was gerade so vielleicht in einem vorgeht. Und dann kann es passieren, dass ich für eine Predigt wirklich eine Stunde oder zwei an dem Einstieg festhänge und mir nichts einfällt, wie ich den Einstieg schaffe, obwohl das Thema schon steht. Und dann verbringe ich manchmal so viel Zeit mit dem Einstieg und dann ist der Schluss nicht gut. Und eigentlich sagt man, der Einstieg muss gut sein und der Schluss auch. Der Mittelteil ist vielleicht gar nicht immer so wichtig, aber vielleicht doch. Und in der antiken Geschichtsschreibung, da gibt es ja Menschen, die antike Geschichte geschrieben haben, vor 2000 Jahren, vor 3000 Jahren, auf Papyrusrollen mit Tinte. Und da hatte man ja nicht viel Platz. Und ich weiß nicht, ob das der Grund ist, aber man hat sich reduziert, wenn man das Leben oder eine Biografie geschrieben hat, auf den Anfang des Lebens und auf den Ende, auf das Ende vom Leben eines Menschen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Evangelist, Lukas, über das Leben von Jesus schreibt, schreibt er hauptsächlich über den Anfang und über das Ende. Das ist das Entscheidende für antike Geschichtsschreibung. Deswegen finden wir über diesen Mittelteil vom Leben Jesu eigentlich nicht viel, nur eine Aussage, dass er im Tempel war. Sonst wissen wir eigentlich nichts. Das heißt, so wie ich das verstehe, das Entscheidende ist der Anfang und das Ende vielleicht auch unseres Lebens. Und wenn jetzt, heute ist ja erster Advent, oder? Das stimmt, gell? Ja. Gestern nochmal nachgeschaut. Ich bin vielleicht noch nicht ganz angekommen, wir haben noch keine Weihnachtsbeleuchtung zu Hause, ich brauche noch ein bisschen. Aber wenn wir jetzt Weihnachten feiern, dann betrachten wir eigentlich den Teil von dem Leben Jesu, sein Anfang. Und der Anfang ist sehr wichtig und sehr spannend. Aber wenn wir nur beim Anfang stehen bleiben und jetzt Weihnachten nur mit dem Anfang von Jesu Leben betrachten, dann ist das eigentlich nicht komplett. Also ein Weihnachtsfest, wo wir nur den Anfang von Leben Jesu betrachten, das reicht nicht. Wir brauchen eigentlich auch das Ende, um dieses Gesamtbild zu kriegen. Eigentlich sollten wir Weihnachten und Ostern irgendwie zusammen feiern, aber das passt ja auch nicht. Und ich möchte es jetzt versuchen, irgendwie zu verknüpfen. Trotzdem finde ich es natürlich, einfach nur über diesen Anfang zu sprechen, das ist ja auch was ganz Schönes, gerade jetzt mit meinen Kindern. Heute haben wir doch tatsächlich unseren Adventskalender mit 4 Kerzen. Und die Kinder haben dann schon für mich Bilder gemalt für einen Adventskalender. Und die durfte ich dann nicht sehen und ich musste dann vorschreiben, wie man Papa schreibt und so. Also Weihnachten ist schon was Zauberhaftes, was Schönes, was Gemütliches, wo man Kerzen anmacht, wo es draußen kalt ist. Also dieses Weihnachten feiern, ich finde es schon was Schönes, diesen Anfang des Lebens zu betrachten. Aber eigentlich ist es für uns Christen gar nicht so wichtig, der Anfang. Das war eher heilsgeschichtlich wichtig für das Volk Israel, dass das Volk Israel erkennt, dass jetzt der Messias gekommen ist. Deswegen gab es auch diese Zeichen und diese Prophetien. Es war für das Volk Israel wichtig, dass sie den Messias erkennen, den Retter. Für uns ist es aber eigentlich auch wichtig, dieses Ende und das Kreuz mit reinzunehmen, dass wir erkennen, zu welcher Hoffnung wir berufen sind, dass Jesus nicht nur der Jesus von Weihnachten ist, sondern dass er auch der Jesus vom Kreuz ist. Und das versuche ich irgendwie zusammenzubringen heute. Weil wenn Jesus nur dieser Jesus von Weihnachten ist, dann bleibt es vielleicht auch für die Menschen da draußen bei einer schönen, niedlichen Weihnachtsgeschichte. Wobei mittlerweile ist man ja so weit, dass man schon anfängt zu diskutieren, hauptsächlich linke Kreise und so neoliberale Kreise, dass man nicht mehr Weihnachten sagt, sondern man sagt jetzt Winterfest. Zu St. Martin sagt man nicht mehr Lichterfest. So hat es damals auch mit der Genderbewegung angefangen, weil man nicht die religiösen Gefühle von anderen verletzen will. Und da gab es jetzt so einen Fall in Nordrhein-Westfalen. Und dann gab es ein paar Muslime, die gesagt haben, hey, wir haben doch gar kein Problem damit. Also unsere Kinder finden das schön, über Jesus zu reden, über Weihnachten. Und man fängt dann eigentlich an, so religiöse Dinge abzuschaffen. Und man schafft eigentlich Wahrheit ab. Und man bringt eine neue Wahrheit. Und die neue Wahrheit heißt politische Korrektheit. Es gibt eine, also wir können Wahrheit ja nicht abschaffen, wir ersetzen sie, und die neue wahrheitsbestimmende Autorität ist Political Correctness. Wenn du heute was sagst, was nicht mehr politisch korrekt ist, dann hast du ein Problem. Ja. Das ist so eine Gefahr, und die andere Gefahr ist eben, dass wir Weihnachten verniedlichen, dass es nur ein niedliches Fest ist und dass es nicht mehr ist. Aber Weihnachten ist tatsächlich mehr, und deswegen habe ich jetzt mal an den Anfang der Geschichte von Jesus was zu lesen, wo wir sehen, was Weihnachten eigentlich ist, wer Jesus eigentlich wirklich ist. Und da bin ich jetzt in Lukas 1, Vers 31. Und da heißt es, dass die Prophetie: Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Dann noch ein anderer Vers, Lukas 2, Vers 10, da spricht der Engel zu den Hirten: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkünde euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und die Engel sprechen dann später, die himmlischen Herrscharen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Also wir sehen hier an Weihnachten, dass sich hier in Jesus mehrere Dinge erfüllen. Nämlich diese Prophetie auf diesen Messias, auf diesen Retter wird erfüllt, die prophezeit ist. Und es wird auch erfüllt, dass einer kommt, der auf dem Thron Davids sitzt. Also diese Königsherrschaft wird erfüllt. Jesus ist der Messias und Jesus ist der, der die Königsherrschaft aufreicht. Hier steht nämlich, er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Oder davor, der Sohn des Höchsten soll es im Namen Jesus geben, der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben. Also die Verheißung ist hier auf den König und auf den Messias. Und Weihnachten ist deswegen nicht nur irgendwie der kleine Jesus, der in der Krippe geboren ist, auch wenn das eine sehr schöne und ansprechende Geschichte ist, sondern Weihnachten geht nämlich darüber hinaus, dass mit Jesus ein König auf diese Welt kam, der ein Reich aufrichtet und der dieses Reich auch predigt, das Reich Gottes, und dass mit dem Reich Gottes eine neue Herrschaft beginnt, dass diese alte Herrschaft vorbei ist und was komplett Neues kommt. Und mit Jesus und durch Jesus werden wir da hineingekommen in dieses Reich Gottes. Und er sagt: Tut Buße und kehrt um und glaubt an das Evangelium von dem Reich Gottes. Das heißt, mit Jesus kommt eine komplett neue Realität. Und wenn wir an Jesus glauben, werden wir in diese neue Realität reingenommen. Und diese neue Realität ist dann der neue Bund, und der wird geschlossen dann am Kreuz. Und deswegen habe ich der Predigt heute den Titel gegeben: Leben in diesem neuen Bund. Und ich versuche es mal auf den Punkt zu bringen: Das Entscheidende an diesem Leben im neuen Bund für uns, für euch, für mich ist, dass wir in diesem neuen Bund nichts tun müssen. Und das Entscheidende am alten Bund, wenn ich diese zwei jetzt vergleiche, an dem Gesetz, also dem Bund vom Sinai, ist, dass wir dort was tun müssen. In dem neuen Bund sagt Jesus am Kreuz: Es ist vollbracht. Und er sagt damit: Wenn ihr euer Leben mir gebt, dann nehme ich euch in diesen neuen Bund hinein, und in diesem neuen Bund müsst ihr nichts mehr tun. Oder es gibt die Möglichkeit, dass wir in diesem alten Bund bleiben, und dann sind wir unter diesem Gesetz des Mose, und dann müssen wir das Gesetz erfüllen. Das heißt, dieses Leben in diesem neuen Bund, jetzt bin ich beim Ende vom Leben Jesus, am Kreuzestod, wo er sagt, es ist vollbracht, wo er diesen neuen Bund bringt. Das Leben des neuen Bundes besteht darin, dass wir von dem alten Bund wegkommen. Und das Problem ist aber, dass wir noch in dem alten Bund drinhängen, warum auch immer. und dass wir denken, wir müssen noch was tun, dass wir denken, wir müssen noch einen Teil von diesem Gesetz erfüllen. Zum Beispiel denken wir auch, dass wir unseren Zehnten zahlen müssen. Das ist auch ein Teil von dem alten Bund. Das ist eigentlich alter Bund. Oder wir denken, dass wir nicht töten dürfen, dass wir nicht stehlen, nicht lügen dürfen. Wir denken immer, wir müssen was tun. Aber das ist alter Bund. Wir können nichts tun. Nichts. Wir können nicht keine Gerechtigkeit erlangen. Und im neuen Bund ist diese Tatsache, es ist vollbracht, diese neue Realität für uns. Und wir können nichts tun. Und das Entscheidende ist eigentlich, der entscheidende Begriff ist, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz stehen im neuen Bund. Und ich hoffe, dass ich das jetzt erklären kann. Im alten Bund gibt es das Gesetz. Wenn ich vom alten Bund spreche, spreche ich immer von diesem Bund, den Mose am Berg Sinai, diese 10 Gebote, die er bekommen hat. Und mit diesen 10 Geboten bekommt er noch 603 weitere Gebote und es sind dann 613 Gebote für das Volk Israel. Und Gott sagt dann, dass er einen Bund schließt mit dem Volk Israel und Mose ist dieser Mittler des Bundes und er sagt dann weiter, wenn ihr euch an diesen Bund haltet, werdet ihr gesegnet sein, wenn ihr diese Gebote haltet. Und wenn ihr sie nicht haltet, werdet ihr verflucht sein. Das heißt, das Gesetz ist das Entscheidende. Das Gesetz ist der Wille Gottes. Und es geht darum, dass Israel dann gesegnet ist, wenn sie das Gesetz tun. Irgendwann stellt sich aber heraus, dass der Mensch das gar nicht kann. Wir können das Gesetz nicht halten, weil unser Fleisch, unsere Natur eigentlich böse ist. Und wir das nicht schaffen, das Gesetz zu halten. Deswegen scheitert Israel am Gesetz, außer natürlich die Pharisäer. Die Pharisäer denken, hey, wir sind so cool, wir schaffen das, wir haben das geschafft. Und das kreidet Jesus auch bei denen an und sagt, ihr denkt, ihr haltet das Gesetz, ihr verzehntet Myrrhe und andere Gewürze, aber ihr habt die Liebe nicht. Und Jesus deckt eigentlich bei ihnen auf, dass sie, obwohl sie denken, sie halten das Gesetz, dass sie es eigentlich nicht geschafft haben. Und er verschärft dann eigentlich noch das Gesetz in der Bergpredigt, indem er sagt, zu euren Alten ist gesagt, ihr sollt nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht mit nur einem begehrlichen Blick, der hat schon die Ehe gebrochen. Also Jesus verschärft nochmal das Gesetz, um den Pharisäern zu zeigen, ihr könnt es sowieso nicht halten. Und wenn wir jetzt versuchen, dieses Gesetz noch zu halten, dann sind wir unter dem alten Bund. Und Jakobus schreibt, dass wer nur ein Gebot bricht von dem Gesetz, der bricht das ganze Gesetz. Und Jesus verschärft das Gesetz und zeigt uns damit, dass wir es nicht halten können. Das heißt, egal was du Montagmorgen, Sonntagmorgen versuchst in deinem Leben zu tun, du kannst das Gesetz nicht halten. Und das Gesetz ist der Wille, offenbarte Wille Gottes. Du kannst den Willen Gottes nie perfekt erfüllen. Das können wir nicht. Und wenn wir unter dem alten Bund stehen, zerbrechen wir oft unter dieser Last, dass wir es nicht schaffen, den Willen Gottes zu erfüllen. Und dann stehen wir morgens auf und denken, jetzt schaffe ich es heute, habe ich es heute schon wieder nicht geschafft oder gestern Abend habe ich wieder einen Fehler gemacht. Und dann sind wir plötzlich unter dem Gesetz. Und Paulus schreibt in Galater, dass wer unter dem Gesetz ist, der ist verflucht. Und hier kommt jetzt aber dieser neue Bund, wo Jesus sagt, ich rufe euch da raus, dieser alte Bund ist jetzt vorbei und ich komme jetzt und ich mache einen neuen Bund. Und der neue Bund wird schon prophezeit in Jeremia 31, 33 folgende, wo prophezeit wird, dass ein neuer Bund kommt. Und Hebräerbrief erklärt es dann und erklärt dann, dass Jesus jetzt einen neuen Bund bringt. Und in diesem neuen Bund ist es so, dass das Gesetz nicht mehr gültig ist für uns Christen. Deswegen sage ich das so provokant auch mit dem Zehnten. Das ist auch ein Teil von dem Gesetz. Das hat keine Gültigkeit mehr für uns. Das Gesetz ist zwar gerecht und gut und heilig, schreibt der Römerbrief, aber es hat seine Gültigkeit verloren, dass wir dadurch nicht gerecht werden. Es ist zwar noch da, Jesus sagt, kein i-Tüpfelchen, also kein Jota wird vergehen und das Gesetz wird nicht vergehen, es ist noch da, aber es hat diese Wirkung verloren, dass wir dadurch gerecht werden, sondern in Römer 10 heißt ja dann, Jesus ist die Erfüllung des Gesetzes. Also Jesus erfüllt es dann in uns und das Gesetz ist nicht mehr zuständig für uns, sondern, das heißt auch in Lukas 16, Vers 16, das Gesetz und die Propheten gehen bis Johannes und dann kommt aber die Gnade. Jetzt kommt durch den neuen Bund was anderes, nämlich dass wir nicht mehr unter dem Gesetz sind, sondern jetzt sind wir unter der Gnade und die Gnade beginnt dort am Kreuz, wo Jesus sagt, es ist vollbracht. Und das müssen wir lernen. Sonst leben wir unter dem alten Bund und dann stehen wir morgens auf und denken, wir sind doch so schlechte Menschen und wir gehen da raus und wir haben einen Mangel an Selbstbewusstsein und wir haben Selbstmitleid, weil wir daran scheitern, es zu schaffen. Aber Jesus, dieser König, der sein Reich aufrichtet, der möchte uns in diese Realität des neuen Bundes bringen. Und in diesem neuen Bund ist jetzt ein neuer Fakt und eine neue Realität geschaffen durch Jesus und durch das Kreuz. Deswegen ist das Ende der Geschichte Jesus so wichtig, weil der Höhepunkt ist das Kreuz und dann die Auferstehung. Weil am Kreuz passiert was Entscheidendes, da wird dieser Bund geschlossen und Jesus sagt, es ist vollbracht. Und was wurde da vollbracht? Das sind viele Dinge, aber hauptsächlich wurde das Gesetz erfüllt. Der Wille Gottes wurde durch Jesus erfüllt. Die Forderungen des Gesetzes werden in Jesus erfüllt. Und dann verliert das Gesetz seinen Anspruch an uns. Jesus hat es erfüllt. Und indem er sagt, es ist vollbracht, ist es getilgt. Und jetzt kommen drei Merkmale dieses neuen Bundes, Jeremia 31, Vers 33 und folgende. Und eins davon ist, dass unsere Sünden vergeben sind. Eure Sünden sind vergeben. Ein anderes ist, dass alle den Herrn kennen werden. Und das Mittlere ist, dass das Gesetz jetzt und der Wille Gottes auf unser Herz geschrieben ist. Und Jesus möchte jetzt, wir werden hineingenommen, eigentlich durch Jesus, in diesen neuen Bund. Der neue Bund ist jetzt die Realität, in der wir leben. Und die sieht jetzt ganz anders aus, nämlich die sieht so aus, dass wir jetzt durch Jesus plötzlich alle Verheißungen kriegen und wir werden, das beschreibt es in Ephesern, vielleicht müssen wir uns damit ein bisschen beschäftigen, was passiert denn jetzt da, wenn wir in diesen neuen Bund kommen? Epheser 1, oder fangen wir mal an mit Epheser 2, Vers 6. Ich sag's mal auswendig, Epheser 2, Vers 6 müsste es sein. Da heißt, dass wir mit Christus versetzt sind an himmlische Orte. Manche von euch kennen die Stille vielleicht. In dem neuen Bund ist es jetzt, wenn wir kommen zu Jesus, wir geben ihm unser Leben und wir sind jetzt in Christus. Das ist das erste Neue. Und in Christus müssen wir jetzt nichts mehr tun, wir müssen das Gesetz nicht mehr erfüllen, sondern er hat es vollbracht. Das ist diese neue Realität. Und diese neue Realität heißt, wir sind jetzt in Christus. Das heißt, wir stehen montags morgens nicht mehr auf und sind verflucht, weil wir das Gesetz nicht erfüllen, sondern wir stehen auf und wir sind in Christus. Und das ist dieses Neue, wir sind nicht mehr in uns selbst. 2. Korinther 4, Vers 17 beschreibt es, wir sind eine neue Kreatur, da ist was geistlich passiert. Hesekiel 36 beschreibt es dann, dass wir ein neues Herz und einen neuen Geist bekommen haben. Ein Herz, was gehorchen kann und ein Geist, um Gott zu erkennen. Und in Christus heißt es in Epheser 2, Vers 6, sind wir versetzt an himmlische Orte. Das heißt, wir sind jetzt nicht mehr an dieses Fleisch gebunden, sondern wir haben jetzt hier das, was passiert. Wir sind jetzt in der geistlichen Welt. Das heißt, die Realität des neuen Bundes ist diese neue Identität in Christus. Das wird über 100 Mal, schreibt Paulus davon, dass wir in Christus sind. Und das ist der entscheidende Unterschied. Wir sind nicht mehr in uns selbst und müssen irgendwas tun, sondern wir sind in Christus und wir tun gar nichts, sondern Christus hat schon alles getan, er hat es vollbracht. Und es geht eigentlich darum, dass wir das anfangen zu glauben. Wir kommen durch Glauben in diese Realität des neuen Bundes. Und dann spielt es auch eigentlich keine Rolle mehr, wie es uns am Montagmorgen geht. Ich habe überlegt, ob ich wieder was aus meinem Privatleben erzähle, aber dann denke ich immer, naja, aber mir fällt halt manchmal nichts anderes ein. Und bei dieser Predigt und immer beim Predigen, ich weiß nicht, wer von euch predigt oder auch Andachten oder Moderation macht, das ist immer irgendwie schwierig. Es gibt Leute, bei denen fällt es leicht, aber die meisten Pastoren, die ich kenne, die finden es schwer, das ist ein Kampf irgendwie. Und auch bei dieser Predigt, ich fühle mich immer so leer, als hätte ich nichts zu geben. Und dann denke ich manchmal, ich lese die Bibel, ich verstehe kein Wort. Da stehe ich davor und denke, ich verstehe es nicht. Jesus, was meinst denn du? Und so ging es mir diesmal auch wieder. Dann habe ich aber gedacht, okay, aber ich bin ja versetzt mit Jesus an diese himmlischen Orte. Und ich bin jetzt in Christus. Und dann habe ich so gemerkt, es ist eigentlich jetzt gerade egal, wie es mir geht. Das spielt überhaupt keine Rolle, weil ich bin ja nicht mehr unter dem Gesetz, ich muss nichts tun, sondern ich bin in Christus und mit ihm bin ich versetzt an himmlische Orte. Und dann geht es noch weiter, Epheser 1, Vers 3. In ihm, heißt da, sind wir gesegnet mit allem geistlichen Segen der Himmelswelt. Und dann habe ich angefangen, das zu realisieren, ich bin ja in Christus, ich bin an himmlischen Orten, ich habe allen geistlichen Segen, Jesus ist mit mir, ich bin irgendwie mit ihm verbunden und er ist da. Und plötzlich hat sich das irgendwie geändert und ich habe gemerkt, meine Identität und mein Handeln wird anders. Und ich glaube, da will Jesus uns hinbringen, dass wir da drin wandeln, in diesem Neuen. Und dass wir das anfangen zu glauben, wer wir sind, dass wir diese Fakten annehmen. Wir fangen dann immer noch an zu beten, Herr, segne mich und Herr, beschütze mich. Aber die Fakten des neuen Bundes sind eigentlich, dass er das schon tut. Wir müssen darüber mal meditieren. Also erstmal versuche ich Epheser 2, Vers 6 mal sauber zu lesen. Da geht es darum, auch die, die wir tot waren in den Sünden mit Christus, die auch uns, die wir tot waren, ich bin in Vers 5, in den Sünden mit Christus, hat er mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel, in Christus Jesus. Also wir sind in sein Tod hinein und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel, in Christus Jesus. Das heißt, deine Identität, wer du bist, ist, du bist mit eingesetzt im Himmel. Jesus sitzt dort oben im Himmel, er regiert, er sitzt auf dem Thron. Das heißt, ein König wird kommen, ein Messias. Und das sind wir mit hineingenommen. Das heißt, wir brauchen nicht mehr darum beten, dass wir Autorität haben über den Teufel oder dass wir irgendwo Kraft haben, sondern das ist da. Es geht eigentlich darum, diese Verheißung des neuen Bundes in Anspruch zu nehmen und darin zu leben, als solche, die neben Jesus sitzen und in ihm. Und hier ist auch wieder dieser, in Christus hat er uns eingesetzt. Und dann Epheser 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig sein sollten in seiner Liebe. Wir müssen jetzt, glaube ich, ein kleines Experiment machen. Psalm 1 heißt es ja, dass Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked. Gesegnet ist der Mensch, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, sondern hat seine Lust am Gesetz des Herrn und sinnt darüber Tag und Nacht. Also hier spricht es auch von so einem Segen, von diesem Wandeln in Verheißungen. Und Psalm 1 gibt uns eigentlich eine Erklärung, wie funktioniert denn das, dass wir in diese Identität reinkommen, in dieses Wandeln und sagt, wir werden immer grüne Blätter haben, ist der Mann oder der Mensch, der über das Gesetz, das hier ist das Wort Gottes gemeint, sinnt, und da ist meditieren gemeint, Tag und Nacht. Das heißt, um in diese Verheißungen reinzukommen und das zu glauben, sollen wir laut Psalm 1 anfangen, über das Wort Gottes zu meditieren. Und die Juden haben das damals gemacht. So dieses Wort für Meditieren, das war so ein Murmeln. Man hat so das nachgebetet, das Wort Gottes immer wieder. Und man hat das wirken lassen. Und das ist jetzt heute mein Versuch, mein Experiment. Epheser 1, Vers 3 geht's los. Und dann bis Vers 7. Das reicht eigentlich. Und ich versuche, eine Sache zu erklären. Vers 3 steht ja jetzt, dass er uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Und jetzt erklärt er dann, was dieser geistliche Segen ist. In Vers 4, ein Teil des Segens, er hat uns erwählt. Ein Teil des Segens ist, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. Vers 5, er hat uns vorherbestimmt, Kinder zu sein, ist auch ein Teil dieses geistlichen Segens. Vers 6, mit zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet und geliebt hat, das ist ein Teil, dass wir begnadigt und geliebt sind. Und darüber möchte ich jetzt, dass wir meditieren mit dem Hintergrund, dass hier diese Zusagen des neuen Bundes aufgeschlüsselt werden, zumindest ein Teil davon. Und diese Segnungen. Und ich möchte, dass wir das irgendwie verstehen, dass wir unser Herz dadurch überzeugen und dass wir heute rausgehen als solche, die im neuen Bund leben und erkennen, dass wir nicht mehr tun müssen, sondern dass Jesus allen geistlichen Segen über uns ausschüttet. Wir müssen den eigentlich nicht mal mehr erbitten. Wir müssen nicht um den geistlichen Segen bitten, sondern wir müssen lernen, dass das anzunehmen als eine Tatsache, eine Realität. Wir sind überschüttet mit allem geistlichen Segen. In Korinther heißt sogar, in Christus wieder ist auf alles Gottes Verheißung das Ja und Amen. Heißt Ja und Amen oder das Ja, das weiß ich jetzt nicht. Aber Ja heißt ja auch Amen. Und ich wünsche mir, dass wir heute hier rausgehen und unsere Identität erkennen, was Gott uns schon gegeben hat im neuen Bund. Ich hoffe, ich kann das irgendwie rüberbringen. Ich habe den Heiligen Geist gebeten, dass er es macht, weil ich vor dieser Predigt stand und oft es selber nicht verstanden habe. Aber ich habe es, glaube ich, heute Morgen verstanden, dass wir hier rausgehen mit diesem Bewusstsein. Und deswegen meditieren wir jetzt über diese Stelle. Jetzt versuchen wir nochmal mit Psalm 1 das anzuwenden, diese jüdische Methode ist, wer über das Gesetz nachsinnt, also meditiert. Die Juden haben das gemurmelt. Wir können jetzt einfach für uns so einen Vers nehmen und den so persönlich für uns nehmen. Ich nehme jetzt für mich Vers 4, denn in ihm hat er mich erwählt, ehe der Welt grundgelegt war. Nehmt für euch auch mal so einen Vers raus und murmelt den mal vor euch hin, sagt den mal, nehmt den heute so mit nach Hause, dass wenn ihr hier rausgeht, dass ihr hier was mitnehmt. Ich versuche jetzt zu einem Ende zu kommen, aber ich habe doch noch eine Sache, die, glaube ich, noch dazugehört. Wenn wir jetzt anfangen, in diesen Verheißungen des neuen Bundes zu leben, wenn wir das lernen, und das möchte ich ja heute versuchen, dass wir das gemeinsam lernen, ich möchte das auch lernen, dann funktioniert es so, dass wir, das Problem ist eigentlich, wir müssen das glauben, was da steht. Wir müssen es so in Anspruch nehmen und das glauben, dass es so ist, dass wir gesegnet sind. Ich habe jetzt mir Vers 4 genommen, wo es heißt, dass er mich erwählt hat und vorherbestimmt. Ja, ich habe es noch hier. Er hat mich erwählt, das habe ich jetzt für mich genommen. Und das sage ich jetzt heute auch. Gott hat mich erwählt. Ihr habt für euch was anderes genommen. Und der Prozess, um jetzt in diesem neuen Bund auch zu leben, ist, dass wir anfangen, das zu glauben. Und geglaubt heißt, der Glaube kommt aus dem Wort Gottes, heißt in Römer. Das Wort Gottes kommt aus der Predigt. Und geglaubt wird mit dem Herzen und mit dem Mund wird bekannt. Und das Entscheidende, um in diesen Verheißungen zu leben, diesen Fakten, in diesen Realitäten, ist unser Herz, weil wir mit dem Herzen glauben. Und das Hauptproblem ist, warum wir manchmal aus diesen Verheißungen rausfallen, ist, dass wir uns runterziehen lassen, weil Dinge in unser Herz kommen, die uns versuchen, unser Herz bitter zu machen oder traurig oder zu füllen mit Selbstmitleid. Und es passiert jeden Tag, unser Herz ist täglich eigentlich unter diesen Attacken des Feindes, die Pfeile des Feindes, aber es ist auch einfach das Leben, ist auch einfach hart. Und das Leben macht was mit unserem Herz. Und die Gefahr ist, dass wir unser Herz verschließen, uns absichern und dass wir, die Hauptgefahr ist bei Menschen, das Hauptproblem ist oft, dass sie bitter sind, enttäuscht über sich selber und über andere. Das Herz ist aber das, mit dem wir glauben. Und im Prinzip geht es darum, dass wir anfangen, unser Herz zu schützen. So beschreibt Sprüche, mehr als alles andere, bewahre dein Herz. Dass wir unser Herz aber auch reinhalten und Vergebung und Bitterkeit sehr ernst nehmen. und dass wir aber auch unser Herz überzeugen. Und das tun wir, indem wir diese Verse, indem wir heute was mitnehmen für euch. Ich habe für mich mitgenommen, Vers 4, ich bin erwählt. Er hat mich erwählt. Und unser Herz muss das immer wieder hören, weil der Glaube kommt ja aus der Predigt. Und der Glaube ist eine Sache des Herzens. Unser Herz muss immer wieder das Wort Gottes hören. Ich bin erwählt. Und das müssen wir unserem Herz immer wieder sagen. Und wenn wir das anfangen, dann kommen wir in diese Realität des neuen Bundes. Und dann werdet ihr merken, dass sich in eurem Alltag was ändert. So habe ich das jetzt erlebt in dieser Predigt, wo ich angefangen habe, das anzunehmen, was ja alles schon ist. Es sind ja so viele Sachen. Es heißt auch, er ist mit uns, wir sind in Christus. So viel. Da hat sich bei mir was geändert. Und ich glaube, da möchte Jesus uns hinbringen, in diesen neuen Bund, indem er uns sagt, es ist vollbracht, ich habe alles getan, du musst nichts mehr tun, aber du kannst hineinkommen in diesen Bund mit Jesus. Ich bete jetzt noch, dass wir was mitnehmen heute davon. Das Gute ist ja, dass ich einen Heiligen Geist noch habe, als der das in euch lebendig macht, dass es nicht von mir abhängt. Und das bete ich jetzt noch. Vater im Himmel, du siehst, was ich geredet habe, was ich versucht habe, aus deinem Wort aufzuschlüsseln. Und du weißt, was jetzt jeder für sich gehört hat, wo jeder sich angesprochen fühlt. Und Herr Jesus, ich danke dir für diesen neuen Bund, dass du dein Leben gegeben hast, dass wir nichts mehr tun müssen, sondern dass es vollbracht ist. Ich bitte dich, dass dieses Werk jetzt groß wird in jedem, der hier ist, aber auch in den Menschen, die gläubig sind hier in der Region oder in Deutschland oder in der überhaupt, dass dieses Werk groß wird, dass du das alles schon gemacht hast. Ich bitte dich jetzt aber auch ganz speziell für die Personen, die heute hier sind, dass wie so ein Schalter umlegt und dass sie eine Verheißung mitnehmen, die ihr Leben verändert. Und dass wir deswegen verändert hier rausgehen und nicht so, wie wir sind, sondern in dem Bewusstsein und in dieser Realität des neuen Bundes und diesen Zusagen und Verheißungen von dir. Und dass wir lernen, das als Tatsachen anzunehmen und als Dinge, die vollbracht sind durch dich. Bitte ich, dass wir dich erkennen, dass wir von dir geliebt sind. Amen.